Ja, moin. Ja, Felix, wir haben einen Gast heute, der darf sich auch gerne mit vorstellen.
Hallo, hier ist der Klaas.
Hallo Klaas, ja cool, dass du da bist. Wir haben das ja schon angekündigt, dass wir mal Gäste dabei haben wollen. Erstmal vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, mit uns aufzunehmen. Und magst du dich einmal kurz vorstellen?
Jo, ich heiße Klaas, ich bin Arzt aus einem mittelgroßen Krankenhaus in Berlin. Und da bin ich auf der interdisziplinären Intensivstation eingesetzt. Bin auch als Notarzt tätig, schon seit 12 Jahren. Dann ja, bin ich noch in der Lehre tätig, also Ausbilder für Notärzte, Notfallsanitäter.
Wie alt bist du, Klaas?
48 Jahre alt.
Sieht man dir nicht an.
Oh, danke.
Ich dachte älter. Nee, man muss sagen, Klaas und ich kennen uns schon. Wir haben vor einigen Jahren oder vor mehreren Jahren, vor vielen Jahren vielleicht auch schon, zusammen auf der Intensiv gearbeitet. Ich als Pfleger, Klaas als Arzt. Und seitdem kennt man sich irgendwie ganz gut und ist immer wieder in Kontakt miteinander. Deswegen hatte ich Klaas quasi angefragt, ob er Bock hat, mit uns aufzunehmen. Und glücklicherweise hat er dann auch gleich zugesagt. Und du hast gesagt, du bist Notarzt und arbeitest auf einer Intensivstation. Was bist du für ein Facharzt?
Innere Medizin.
Innere Medizin. Hast du diesen Notfallmedizinerzusatz?
Die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin, aber nicht die für klinische Notfall- und Akutmedizin. Das ist ja der Rettungsstellenmedizin.
Genau, den hast du nicht.
Nein.
Okay, die Folge heißt ja, was ist ein Notarzt? Und für uns ist es total interessant, sowohl die Laien als auch die Fachexperten mit abzuholen. Da kannst du bestimmt aus einem großen Repertoire sprechen. Deswegen erzähl mir doch als allererstes mal, warum bist du Notarzt? Warum machst du das?
Ich würde sagen, das hat schon als Jugendlicher angefangen. Irgendwie ein Faible für das Helfen in Notsituationen zu entwickeln. Ich kann mich an ein Ereignis erinnern in der U-Bahn. Da war direkt vor meinen Augen jemand umgefallen. Es sah schrecklich aus und ich wusste, hier muss man irgendwie helfen.
Okay.
Ich wusste allerdings nicht, wie.
Wir haben mal erwähnt, dass besser ist, irgendwas zu machen, als gar nichts zu machen. Was hast du da gemacht in der Situation? Kannst du dich erinnern?
Ja, ich habe dem Bahnpersonal Bescheid gesagt.
Ja.
Und den restlichen Tages hatte ich noch mit meiner Aufregung zu kämpfen.
Du warst jung noch zu dem Zeitpunkt?
Ja, ich war vielleicht 14.
Das ist schon ein paar Tage her, hatten wir gerade festgestellt. Und dann hast du dich entschieden, Medizin ist irgendwie dein Faible, hast dann Medizin studiert später und bist dann gleich auf eine Intensivstation oder gibt es dazwischen Baustellen noch, die du mitgenommen hast?
Naja, man macht erstmal seine Weiterbildung in der inneren Medizin, hat da verschiedene Stationen, wo man dann ausgebildet wird. Ich habe versucht dann sehr schnell dann in die Notfallmedizin zu kommen, habe mich informiert, wie man da Notfallmediziner wird und habe dann ja die Fachkunde Rettungsdienst, die es damals noch gab, dann erworben, sodass ich dann in den Notarztdienst gehen konnte.
Was musstest du dafür machen für die Fachkunde? Weißt du das noch? Kannst du dich daran erinnern?
Das ist ja der Vorgänger der Zusatzbezeichnung Notfallmedizin. Man musste dann 2 Jahre in der klinischen Medizin tätig sein, musste dann die Tätigkeit in der Notaufnahme nachweisen, einen 80-Stunden-Notarztkurs besuchen und dann noch 10 lebensrettende Einsätze mitgemacht haben.
Okay, 10 lebensrettende Einsätze. Ist nicht jeder Einsatz lebensrettend?
So sollte es ja eigentlich sein, ne? Also so, klar, wenn jetzt der Notarzt schon alarmiert wird, dann muss er wirklich Leben in Gefahr sein. Aber ja, die Einsatzrealität zeigt dann häufig was anderes. Da kann es dann schon mal länger dauern, 10 lebensrettende Einsätze zu sammeln.
Okay.
Tobi, ich bin jetzt auch mit dabei.
Ja, ich sehe dich, wie du hier rumtanzt. Ich weiß nicht genau, was du derzeit machst. Willst du uns kurz aufklären?
Es hat überhaupt gar nicht aufgenommen vorhin. Also
bei dir?
Die ganze Zeit, die jetzt hier schon läuft, hat es überhaupt nicht aufgenommen. Aber jetzt bin ich mit dabei.
Und du hast es ja schon gehört, weil du sitzt mit uns in einem Raum, zum Glück.
Gott sei Dank. Oh Mann.
Hast du Fragen an Klaas? Also wir waren gerade dabei.
Ja, super viele Fragen. Ja. Aber ich fand es schön, dass ihr erstmal so weitergemacht habt und mich einfach hier im kalten Wasser habt sitzen lassen.
Total gerne.
Ja, super cool. Hallo Klaas.
Hallo Felix.
Ja, schön, dass du da bist. Ich finde es echt spannend, was ihr jetzt gerade schon so erzählt habt.
Mich würde interessieren, Klaas sagte ja gerade, dass Notarzteinsätze nicht immer lebensrettend sind, leider. Die Einsatzrealität zeigt das so. Das wirst du ja aus deinem täglichen Leben auch so kennen.
Ja, auf alle Fälle, dass man nicht jedem das Leben rettet, wenn man ihn jetzt ins Krankenhaus bringt, ist klar. Dass man vielleicht sogar das Leben gefährdet, wenn man sie ins Krankenhaus bringt, weil im Krankenhaus ja auch diverse Keime umgehen und Bakterien und irgendwelche Viren, die man sich dort einfangen kann und Erkrankungen, vor allem du arbeitest jetzt gerade, hast du gesagt, auch auf einer Covid-Station.
Genau.
Und dass ihr in der Rettungsstelle halt auch Covid-19-Fälle gerade aktuell habt, ist klar. Und wenn man da halt eine ältere Dame hinbringt mit einer Sache, die vielleicht auch noch 3-4 Monate warten könnte, dann kann es auch sein, dass man sie gefährdet, wenn man sie in die Rettungsstelle fährt.
Ja, total interessanter Punkt, den man einfach unterschlägt manchmal. Klasse, kann jeder Facharzt Notarzt werden?
Im Prinzip kommt es ja darauf an, was die Weiterbildungsordnung hergibt. Und in der Musterweiterbildungsordnung ist das nicht eingeschränkt auf ein bestimmtes Fach. Also es muss schon in der Patientenversorgung eine Weiterbildung vorliegen. Man muss noch kein Facharzt sein.
Okay.
Aber so ein, ja, wenn man in der Weiterbildung zum Facharzt für Anatomie ist, dann wäre man nicht geeignet, die Notfallmedizin zu machen.
Heißt das ein Dermatologe, ein HNO-Arzt?
Das würde gehen. Und das gibt es auch. Es gibt Hautärzte, die als Notarzt unterwegs sind, Urologen, Gynäkologen.
Genauso wie Anästhesisten, Internisten.
Ganz genau.
Und Unfallchirurgen. Es kann eigentlich jeder Arzt Notarzt werden, wenn er in der Patientenversorgung tätig ist.
So ist es.
Bist du der Meinung, dass das eher doch auf bestimmte Fachbereiche beschränkt werden sollte, dieser Notarztrettungsdienst?
Naja, vielleicht muss man sich überlegen, was wir für eine Klientel in der Notfallmedizin haben. Wir haben ja 70% internistische Notfälle. Von daher sind natürlich die Internisten besonders geeignet für den Einsatz im Notarztdienst. Dann haben wir Patienten, die in Lebensgefahr schweben, die stabilisiert werden müssten. Und da wären dann Anästhesisten geeignet, die ja viel intensivmedizinisch arbeiten, die auch im OP während der Narkose Instabilitäten behandeln müssen.
Ich erinnere mich da gerade an einen Fall zurück. Da sind wir zu einem Patienten gefahren, die hatte sich den Schenkelhals gebrochen. Also die hat auf dem Boden gesessen, hatte sich den Schenkelhals gebrochen, hatte tierische Schmerzen gehabt. Und damals durften wir hier in Berlin als Notfallsanitäter noch nicht eigenständig Medikamente geben. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her gewesen. Und wir haben uns einen Notarzt nachgeholt für eine Schmerztherapie, hatten schon alles vorbereitet, einen Zugang gelegt und so weiter. Und es kam eine Kardiologin und diese Kardiologin hat den Patienten angefangen zu untersuchen. Der Patient wusste nach 10 Minuten, dass er ein Systolikum hat, aber war noch immer nicht schmerzbefreit.
Wollen wir kurz Systolikum erklären? Ja, das ist ein Herzgeräusch, ne? Das ist, je nachdem, wie laut das Herzgeräusch ist, spricht man von einem 1 oder bis 5 Systolikum. Ist das richtig, Klaas?
Ganz genau. Und es hat in der Notfallsituation in der Regel keine Bedeutung.
Ja, aber es ist nett zu wissen. Aber die Schmerztherapie wäre an der Stelle indiziert gewesen. Deswegen, wie ist das eigentlich bei euch in der Notfallmedizin? Ihr habt ja eine Weiterbildung gemacht. Da geht man dann durch jedes Fachgebiet einmal durch, oder?
Schön wäre es. Also im Prinzip braucht man 2 Jahre Berufserfahrung. Und in welchem Fach diese Berufserfahrung erworben wird, das ist jetzt nicht näher definiert. Das heißt, du kannst tatsächlich ganz einseitig ausgebildet worden sein, 2 Jahre Gynäkologie und brauchst dann noch 6 Monate Intensivmedizin, Notaufnahme oder Anästhesie. Das ist unterschiedlich in den Weiterbildungsordnungen. Und dann kannst du den Notarztkurs machen, deine Einsätze sammeln und dann kannst du als Notarzt oder Notärztin tätig werden.
Musst du danach eine Prüfung machen, ablegen nach dem Kurs?
Man macht vor der Ärztekammer tatsächlich eine Prüfung, um diese Zusatzbezeichnung Notfallmedizin zu erwerben. Ist allerdings keine praktische Prüfung.
Ist rein theoretisch.
Rein theoretisch eine mündliche Prüfung und es wird jetzt nicht überprüft, ob man jemand intubieren kann. Intubieren, also das notfallmäßige Legen eines Beatmungsschlauches in die Luftröhre. Da geht ja dann die Landesärztekammer davon aus, dass man diese Kenntnisse erworben hat im Rahmen dieser 6 Monate Intensivmedizin-Anästhesie-Notaufnahme.
Ja, ich meine, das ist aber auch krass. Ihr seid vor Ort die Einsatzleitung. Also ihr seid von der medizinischen Seite auf alle Fälle an der Einsatzstelle die Einsatzleitung. Da kann was richtig Schlimmes passiert sein. Da können viele verschiedene Patienten sein. Alle gucken auf euch.
Ja, wenn man mal das näher betrachtet, dann gibt es ja den ärztlichen Stützpunktleiter. Also, da gibt es ja eine leitende Person, die dafür sorgt, welcher Notarzt nun wirklich in den Dienst geht. Mhm. Und diese Personen, die haben ja die Verpflichtung, da nur geeignetes Personal einzusetzen.
Okay.
Und ja, wenn man dann auch in die Realität schaut, ja, wer ist dann auf dem Notarztwagen? Das sind ja schon qualifizierte Leute, ja, das sind ja schon Ärzte, die es drauf haben, die intubieren können, die die Maßnahmen beherrschen, die dann auch diesen Einsatz führen können. Also die haben die Verantwortung, die medizinische Verantwortung vor Ort und das schaffen sie auch. Wir müssen ja unterscheiden, Notarzt ist nicht das, was jeder als Notarzt bezeichnet. Wenn wir Profis, also der Notfallpfleger und der Notfallsanitäter und der Notarzt, jetzt von Notarzt sprechen, dann meinen wir die Notärzte, die in der Notfallrettung eingesetzt sind, die zu den lebensgefährlichen Einsätzen gerufen werden. In der Bevölkerung wird manchmal auch der kassenärztliche Bereitschaftsdienst als Notarzt bezeichnet. Das ist ein Bereitschaftsarzt, der die Nicht-Notfälle behandelt.
Genau, der wird quasi gestellt von der Kassenärztlichen Vereinigung, muss jeder Hausarzt mit ablegen, genau, und hat so und so viel Dienste im Jahr, die er quasi in Bereitschaft für den Kassenärztlichen Notdienst außerhalb seiner Sprechstunden quasi mit abdeckt.
Genau, und der fährt dann nicht zur Atemnot, nicht zum Herzinfarkt, sondern der fährt dann zum Bauchschmerzen, zum fiebrigen Patienten, zum Patienten mit Schwindel und anderen nicht lebensgefährlichen Beschwerden.
Da hatten wir in unserer Corona-Folge schon mal drüber gesprochen. Das ist hier die Elfen.
Die Helfen.
Ja, genau. 116, 117. Genau. Anders als Rettungsdienst 112. Das sollte gemeinhin klar sein. Genau, und der fährt dann ja zu den Nicht-Notfällen. Aber bleiben wir nochmal beim Notarzt. Ihr fahrt ja zu hauptsächlich lebensbedrohlichen Notfällen. Das heißt, das ist dieses System, der Disponent bei der Feuerwehr entscheidet anhand dieses...
Ja, oder einfach jemand aus der Leitstelle. Oder ich weiß nicht, in den Landkreisen ist wahrscheinlich nicht über die Feuerwehren geregelt.
Ja, genau. Und entscheidet letztendlich, ob da auch ein Notarzt mit hinfahren soll. Da frage ich mich, wenn du... Kannst du uns mal so das Gefühl beschreiben, wenn du sitzt auf deiner Arbeit, hast du einen Pieper oder einen Melder vermutlich oder ein Telefon, wo du angerufen wirst?
Ja, manchmal auch alles drei, je nachdem, wo ich gerade bin. In Klinikgebäuden ist es ja ein bisschen schwierig mit der Funktionstüchtigkeit von Piepern und Funktelefon. In meiner Klinik beispielsweise habe ich einen Pieper, ein Haustelefon und noch ein Handy, damit wenigstens eins dieser Alarmierungsmittel klingelt.
Ach, du bist in der Klinik.
Ich bin in der Klinik.
In Berlin ist es ja so, dass wir einen Stützpunkt haben, wo die Notärzte in ihrer Rettungsdienstkleidung sitzen und auch mit den Feuerwehrleuten und mit den anderen Rettungsdienstlern zusammen den Tag verbringen. Und du bist aber den ganzen Tag auf Station und wirst dann von Station in den Rettungsdienst gerufen.
So sieht's aus. Von 8 bis 16 Uhr unterstützen wir die Arbeit auf der Station, weil da immer richtig viel zu tun ist. Und wenn dann der Alarm kommt, dann laufen wir los, laufen zum NEF, zum Notarzt-Einsatzfahrzeug und rücken dann aus.
Und kann es da passieren, dass du vielleicht jemanden hast, der in der Klinik auch gerade Hilfe benötigt und du musst dann aber losgehen, oder wie ist das geregelt?
Wir unterstützen ja die Kollegen, die da fest eingeteilt sind auf der Intensivstation. Und da muss ich dann den Patienten, den ich gerade versorge, dann an den Kollegen von der Intensivstation übergeben und dann kann ich loslaufen.
Ah, okay. Also es ist nicht so, dass du jetzt alleine zum Beispiel als Arzt auf der Intensivstation bist, sondern du bist nur zusätzlich.
Nur zusätzlich.
Ah, okay, verstehe.
Das andere würde ja nicht funktionieren.
Ja, eben deswegen.
Und arbeitest du den ganzen Tag in Rettungsdienstklamotten dann?
Ich laufe dann in Rettungsdienstklamotten über die Station, sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber ich habe ja dann keine Zeit, mich umzuziehen, also renne ich dann so, wie ich bin, auch zum Einsatz. Vielleicht muss ich noch einen Patienten oder meine Tätigkeit, die ich gerade ausgeübt habe, noch übergeben an den Diensthabenden, laufe zum Wagen. Ich kann auf dem Pieper schon mal erkennen, welche Alarmierung vorliegt. Geht es jetzt zu schweren Verletzungen? Geht es zum Brustschmerz mit Verdacht auf Herzinfarkt oder habe ich vielleicht einen Kindernotfall? Der NEF-Fahrer, der Notfallsanitäter ist, der trifft dann mit mir am NEF ein und wir fahren dann zur Einsatzstelle.
Das heißt, du kannst dir im Vorfeld schon so eine Platte machen, was da eigentlich auf dich zukommt?
Ja, das ist auch ganz gut, dass man dann auf der Anfahrt sich mit dem NEF-Fahrer, mit dem Notfallsanitäter also besprechen kann, was einen erwartet, welche Therapie möglicherweise erforderlich sind. Vielleicht kann man schon Aufgaben verteilen.
Ja, zum Beispiel jetzt, du hast eine Reanimationssituation und sagst dann, okay, wenn wir gleich angekommen sind, du ziehst dann schon mal Adrenalin auf und ich kümmere mich um die Etablierung von einem Atemweg und so weiter, dass man sich schon vorher mal kurz besprochen hat, wer welche Aufgabe übernimmt.
Ganz genau. Wenn wir jetzt mal die Kindernotfälle betrachten, dann haben wir da nochmal die besondere Herausforderung, dass man da keine Standarddosierung von Medikamenten hat, sondern für jedes Kind auch nochmal ausrechnen muss, wie die Medikamentendosis ist. Und da ist die Anfahrtzeit dann Gold wert. Ich kann dann überlegen, ich habe ja das Alter meistens mitgeteilt bekommen, wie schwer ist so ein Kind, welches Medikament in welcher Dosis müsste ich geben, kann vielleicht noch das eine oder andere ausrechnen und habe das dann im Einsatz parat.
Ja, ich weiß, was du meinst. Manchmal ist es schöner, wenn die Fahrt ein bisschen länger dauert, dass man sich dann noch vorher kurz Gedanken drüber machen kann.
Ja, es gibt sogar Einsatzstichworte, da will man gar nicht ankommen.
Mm, ja.
Und würde sich dann lieber einen Kreisverkehr wünschen als eine gerade Straße.
Kannst du jetzt mal so ein Beispiel dafür nehmen, für einen Einsatz, wo du sagst, ach, da vielleicht lieber nicht hinfahren?
Die Kollegen hatten neulich einen Einsatz, da hieß es, Kind bewusstlos nach Misshandlung, sollte sich um ein Säugling handeln. Und da hatten die ein ganz schlechtes Gefühl. Sind natürlich sehr schnell hingefahren, natürlich um dem Kind so schnell wie möglich zu helfen. Und glücklicherweise hat sich das als totale Fehlmeldung herausgestellt. Ich war ja früher Rettungssanitäter gewesen und da war es insofern komfortabel, dass ich immer dann, wenn ich nicht weiter wusste, den Notarzt holen konnte. Jetzt bin ich selbst Notarzt, ich kann da niemanden weiter informieren, ich kann niemanden dazu rufen, ich muss es selbst lösen. Als junger Notarzt hatte ich dementsprechend große Angst und große Unsicherheiten bei Kindernotfällen. Inzwischen bin ich ja schon 12 Jahre Notarzt. Da hat sich jetzt die Angst gelegt und ich habe da eine Routine entwickelt. Bin ja auch selbst Ausbilder für Kindernotfälle, Pulse Instructor. Da geht es jetzt.
Gibt es irgendwas, was du jungen Notärzte mit auf den Weg geben möchtest?
Alle jungen Notärzte sollten mal so einen Kindernotfallkurs besuchen. Das kann ein PALS-Kurs sein, dann kann ein E-PALS-Kurs sein oder ein anderes Kursformat, EPC zum Beispiel. Da kann man dann lernen, strukturiert an so einen Kindernotfall heranzugehen. Und wenn man sich dann an die Struktur erinnert, dann kann man diesen schwierigen Notfall systematisch abarbeiten und letztlich dann gut abarbeiten.
Ich glaube, Stichwort sind tatsächlich immer die strukturierte Abarbeitung von Notfällen. Kannst du das so bestätigen? Also hilft dir Struktur im Einsatz?
Absolut. Also ich bin auch ein richtiger Strukturfan geworden.
Ja, Dito. Habe ich ja letzte Folge schon gesagt mit den ganzen Algorithmen. Ich finde ja, das total. Toll. Das ist super. Man hat sein klares Ablaufschema im Kopf.
Nee, warte mal, bei Struktur. Also du bist ein Freund von Struktur, Klaas.
Absolut. Also ich strukturiere auch den nicht dramatischen Einsatz. Einfach nur als Routine und damit ich immer schön drin bleibe, wenn ich bei den vielen weniger dramatischen Notfällen dann meine Struktur angewendet habe und immer wieder geübt habe, dann kann ich die ja ohne nachzudenken in diesen dramatischen Situationen anwenden.
Das war Teil 1 der Notarztfolge mit Klaas. Mit weiteren Fragen und natürlich auch deren Beantwortung geht es nächste Woche Mittwoch im Teil 2 weiter. Und es erwartet euch unter anderem Folgendes.
Was ist denn so dein witzigstes Erlebnis, was du jemals im Dienst hattest? Hast du schon viele Kinder zur Welt gebracht? Ich finde das eine sehr schöne Frage, weil man hat ja sonst eigentlich immer nur
Felix, Klaas ist ein Mann. Genau, und dann hat er
tätige Angriffe.
Ja, da wurde es ja nicht angegriffen. Wurde schon mal angegriffen?
Bedroht.
Ach, tatsächlich?
Ja.
So richtig, richtig bedroht?
So, naja, wie nennt man das, wenn eine Schusswaffe auf einen gerichtet wird? Autsch!